the beginning of the capital controls, people would not pay me. Because they would come in and they were like, okay, I'll try to save money and bring it to you at some point.
Zu Beginn der Kapitalverkehrskontrollen sind ihm viele Leute das Geld für den Haarschnitt einfach schuldig geblieben, erzählt Janis. Ihm gehört der kleine Frisiersalon im Herzen von Kolonaki, ein Stadtteil im Zentrum von Athen mit vielen trendigen Lokalen, Boutiquen und Galerien.
So then you try to convince him that, okay, pay me with a credit card at least.
Deshalb hatte er weniger Einnahmen. Jetzt verlangt Janis die Kreditkarte. Doch viele seien es nicht gewohnt, elektronisch zu bezahlen. Vor allem die ältere Kundschaft habe kein Plastikgeld. Die meisten Rechnungen werden bar beglichen. Und bei der Bargeldmenge, derzeit auf 420 Euro pro Person und Woche beschränkt, wird der Friseurbesuch lieber aufgeschoben.
So 420 Euro is not enough to pay like the rent and all their expenses that they have. So that makes our job and everyone's job actually like it drops. Enormously, because money's not enough for people.
Viele seiner Stammkundinnen kommen nur zum Plaudern und lassen sich die Haare einfach wachsen. In den letzten Monaten ist sein Umsatz um 50% zurückgegangen, erzählt der Friseur. Viele kleine Läden in dem schicken Viertel haben bereits geschlossen oder stehen kurz vor der Schließung. 70% Sales sind keine Ausnahme. Es war immer viel los. Jetzt sei es beängstigend ruhig geworden.
4 or 5 years ago back, it was like an area that was packed with people. And at the moment, like especially at night time, you don't see people going around. And it's like for us that we're used to a different picture in our mind and everything, it's starting getting scary, to be honest.
Griechenland ist seit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nicht das einzige Land in Europa, das derart drastische Maßnahmen setzte. Island und Zypern haben mit Kapitalverkehrskontrollen ebenfalls den Zusammenbruch ihrer Bankensysteme verhindern müssen.
I have the so-called privilege, let's say, of course it's not privilege at all, to experience the capital control thing both in Cyprus and in Greece too.
Wie Kapitalverkehrskontrollen den Alltag verändern, muss Dionysis Panos nun bereits zum zweiten Mal erleben. Der Grieche lehrt an der Cyprus University of Technology, am Department for Communication and Internet Studies in Zypern und hat auch in Griechenland einen Wohnsitz.
You have to revalue actually the money you're carrying in your pocket actually in everyday life actually.
Man lernt das Geld, das man in seiner Hosentasche hat, wieder zu schätzen. Denn wenn man nur 60 Euro pro Tag abheben darf vom Geldautomaten, dann bekommt man eine ganz andere Sicht auf das tägliche Leben.
Das Geschäftsmodell einer Bank funktioniert nur, wenn die Menschen Vertrauen haben, dass ihr Geld dort sicher ist. Haben Sie kein Vertrauen und legen Ihr Geld lieber unter das Kopfkissen oder auf ein ausländisches Konto, dann treibt das nicht nur einzelne Banken in den Ruin, sondern die gesamte Volkswirtschaft.
Wenn wir hypothetisch gesprochen sagen würden, nächste Woche beenden wir die Kapitalverkehrskontrollen, dann würden alle auf die Bank laufen und ihr Geld holen und das Bankensystem würde innerhalb weniger Stunden kollabieren. Das Problem ist, dass man vorher wieder das Vertrauen der Bevölkerung, der Investoren, einfach aller wiedergewinnen muss. Das Vertrauen in das Bankensystem und ja, das braucht Zeit.
Griechenland hat natürlich mit seinen Kapitalverkehrskontrollen, genau wie Zypern schon vorher, eine Notmaßnahme ergriffen, um sozusagen zu stabilisieren, was noch zu stabilisieren war in einer unmöglichen Situation.
Der Ökonom Heiner Flassbeck war bis 2012 Direktor für Globalisierung und Entwicklung bei den Vereinten Nationen in Genf. In dem 2015 erschienenen Buch »Nur Deutschland kann den Euro retten« nimmt er die Krise der Währungsunion unter die Lupe.
Aber man muss immer bedenken, das ist in Europa nur in solchen Notmaßnahmen erlaubt. Denn Kapitalverkehrsfreiheit ist ja für Europa als solches eines der höchsten Güter, vielleicht das höchste Gut überhaupt. Die Kommission, vielleicht nicht diese, aber alle vorherigen Kommissionen haben das mit Zähnen und Klauen verteidigt, dass das Kapital frei fließen darf, weil das nach ihrer neoliberalen, neoklassischen Ideologie eben das Wichtigste überhaupt war. Was wir normalerweise beobachten, sind ja Kapitalströme, die nicht wo es nicht darum geht, dass jemand versucht, sein Eigentum zu retten, sondern wo Leute mit unendlich viel Eigentum unterwegs sind und versuchen, mit ihrem Geld hin und her zu jonglieren und dabei Gewinne zu machen. Das ist ja in Griechenland nicht der Fall gewesen.
Die Europäische Union ist auf diese Grundfreiheiten aufgebaut. Und da ist die Kapitalfreiheit halt eine von diesen vieren.
Gabriele Michalitsch, Politikwissenschaftlerin und Ökonomin an den Universitäten Wien und Innsbruck. Die Grundlage des Binnenmarktes der Europäischen Union, der mit 28 Mitgliedstaaten der größte gemeinsame Markt der Welt ist, bilden vier Grundfreiheiten.
Freier Güterverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, freier sozusagen Verkehr der Arbeitskräfte unter dem Titel Niederlassungsfreiheit und Kapitalfreiheit. Das heißt, eigentlich haben wir sowas in Europa jetzt einmal überhaupt erst, sagen wir, seit im Wesentlichen seit 92.
Freier Kapitalverkehr ist ein neues Phänomen sozusagen. Und Kapitalverkehrskontrollen waren eher die Regel oder bestimmte Restriktionen, jedenfalls für den Kapitalverkehr, waren die Regel in der Geschichte der Menschheit.
Die Idee, dass freie Kapitalmärkte die Wirtschaft ankurbeln, setzt sich erst ab den 1970er Jahren durch. In der Nachkriegszeit wurde noch eine andere Linie verfolgt, so Elisabeth Springler, Leiterin des Studiengangs Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien.
Die Kapitalverkehrskontrollen waren vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich. Man hat sich da einerseits auf das System von Bretton Woods geeinigt und andererseits wusste man, dass man das noch verfügbare Kapital möglichst effizient Industrien zuweisen sollte. Und damit waren die einzelnen Nationalstaaten eher bedacht, einzelne Industriezweige zu stimulieren und damit Kapital zuzuführen. Und man wollte zunächst nicht einen vollkommenen freien Kapitalverkehr. Das ist auch im Sinne eigentlich der Ökonomen der Zeit, so wie Keynes propagiert hat, dass es durchaus gefährlich wäre, vollkommen freien Kapitalverkehr zu haben, aus dem Grund, dass er davon ausgegangen ist, dass ein kapitalistisches System nicht notwendigerweise zu einer effizienten Bereitstellung von Kapital führen würde.
Diese Skepsis rührte aus den Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch den Zusammenbruch der US-Finanzmärkte, erklärt Gabriele Michalitsch.
Die Krise der 30er Jahre, die eine Finanzkrise war, die eine sozusagen die durch Kapitalfreiheit letztlich ausgelöst wurde. Und dann hatten wir ja, das ist ganz wichtig, eben aus dieser Erfahrung der großen Depression und des Faschismus und des Weltkriegs und all der Katastrophen, die da über die Menschheit hereingebrochen sind, quasi weltweit. Daraus war ja die Lehre von Bretton Woods. Natürlich kann man sagen, das ist eine Siegerordnung gewesen, das war es natürlich auch. Aber eine Lehre war Einschränkung des Kapitalverkehrs und fixe Wechselkurse. Ich meine, das ist das zentrales Instrumentarium, um den Kapitalverkehr in dem Sinn doch irgendwie unter Kontrolle zu halten.
Mit dem Bretton Woods-Abkommen wurde 1944 ein fixes Wechselkurssystem vereinbart. Die Währungen von 44 Staaten wurden an den Dollar gebunden und der Dollar wiederum an den Goldpreis. 1973 wurde dieses System aufgehoben und durch freie Wechselkurse ersetzt. Das war der Beginn der Liberalisierung der Kapitalmärkte, erklärt Elisabeth Springler.
Wir haben also wiederum zwei ökonomische Richtungen, die einander im Wesentlichen widersprechen. Während die Liberalisierungstheoretiker davon ausgehen, freier Kapitalverkehr ist gut, ich kann damit Investitionen tätigen, gehen die Kritiker eher davon aus, dass damit nicht nur langfristige Investitionen getätigt werden, sondern vor allem das kurzfristige spekulative Kapital gefördert wird. Und damit kann ich im Gegensatz zur Annahme nicht langfristig makroökonomische Stabilität und Wachstum generieren, sondern es führt zu Krisen und Instabilitäten.
Der Übergang von einem System relativ fester Wechselkurse zu einem System flexibler Wechselkurse hat für den Kapitalverkehr große Spielräume geschaffen, betont Heiner Flassbeck.
Nämlich die Spekulation mit Währungen. Das hat es vorher nicht gegeben und das war eine der bedeutendsten Dimensionen des schnellen, kurzfristigen Kapitalverkehrs, war nach der Freigabe des Kapitalverkehrs die Spekulation mit Währungen. Und wenn man von vornherein die Spekulation mit Währungen eindämmt, dann dämmt man auch von vornherein den Kapitalverkehr, den internationalen Kapitalverkehr ganz ungeheuer ein. Man kann sich auch Systeme vorstellen, wo man völlig freien Kapitalverkehr hat, aber die Schäden sozusagen für die Volkswirtschaften sehr gering sind, weil man ein optimales Währungssystem hat. Um es mal zu vergleichen, international und national. Wir haben national ja in vielen Ländern schon sehr lange freien Kapitalverkehr, aber richtet dort viel weniger Schaden an, weil er eben das Hauptspielzeug nicht in der Hand hat, nämlich die Bewegung von Währungen.
Vor allem Schwellenländer in Asien und Südamerika sind von Währungsspekulation und Kapitalflucht betroffen und müssen gegensteuern. Der ehemalige UNO-Wirtschaftsberater Heiner Flassbeck bringt das Beispiel Malaysia, das im Zuge der Asienkrise in den 90er Jahren Kapitalverkehrskontrollen einführte.
Also es war so, dass viele asiatische Währungen unter Druck gerieten. Warum? Weil die hatten ihre Währung fixiert gegenüber dem Dollar, dann hatten sie Defizite in der Außenhandelsbilanz und dann irgendwann, dass das klassische Muster entstand, Abwertungsdruck und dann Kapitalflucht aus diesen Ländern. Und dann hat der damalige Premier Mahathir gesagt, so, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir führen jetzt scharfe Restriktionen ein. Man darf einfach nicht mehr beliebig viel Geld ausführen. Und das gab einen Aufschrei in der Welt. Alle sagten, das ist der Untergang. Malaysia wird nie mehr vernünftig internationales Kapital bekommen und man darf sich nicht so über die Marktkräfte hinwegsetzen. Selbst eine ziemlich vernünftige Zeitung wie die Financial Times war dabei. Und das war alles Unsinn. Natürlich am Ende hat Malaysia auch abgewertet, aber es hat sehr viel weniger disruptiv und schockweise abgewertet als die anderen Länder. Und die Maßnahme war im Grunde ein voller Erfolg. Ich war übrigens, wenn ich die Anekdote erzählen darf, von Premier Mahathir ein Jahr später eingeladen, in Kuala Lumpur sozusagen die Einführung dieser Kapitalverkehrskontrollen zu feiern. Und er hat da selbst dann vorgelesen aus der internationalen Presse, wie sie ihn verurteilt haben, was sie ihm alles gesagt haben, was Schreckliches passieren würde, und nichts dergleichen ist passiert.
Was die Spekulation mit internationalen Kapitalflüssen wie Devisentransaktionen betrifft, werden auch in der Europäischen Union immer wieder indirekte Kapitalverkehrskontrollen gefordert, sogenannte Finanztransaktionssteuern, wie die Tobin-Tax.
Tja, es gibt sie immer noch nicht, erstaunlicherweise, obwohl ja doch die deutsche Regierung und einige andere europäische Regierungen behauptet haben, sie würden sie einführen. Aber es war wohl doch nur eine Beruhigung des Publikums.
Die Hoffnung ist, dass kurzfristige Spekulationen auf Währungsschwankungen eingedämmt werden können. Für Heiner Flassbeck greift diese Intervention zu kurz.
Der Erfinder Tobin hat gesagt, etwas Sand ins Getriebe streuen. Das mag zwar in einigen Fällen helfen, aber ich halte es nicht für eine generelle Lösung. Auch das ist keine generelle Lösung. Wenn ich Währungsspekulationen verhindern will, dann nützt es nichts, etwas Sand ins Getriebe zu streuen. Da muss man mit dem dicken Hammer mal gegen die stark laufenden Räder klopfen oder so, damit das etwas langsamer verläuft. Also da muss man auch vorsichtig sein gegen bestimmte Formen der internationalen Transaktionen, wie etwa den High-Frequency-Trade, also den Hochfrequenzhandel. Da hilft dann dagegen die Tobin-Steuer oder die Finanztransaktionssteuer sehr gut, weil die eben unglaublich viele Transaktionen in ganz kurzer Zeit machen. Und wenn man die alle besteuert, dann ist dieser Handel schnell beendet.